Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike.
Hallo Jan.
Wie geht's dir, Mike?
Ja, es war eine durchwachsene Woche, die dann gestern auch noch einen tatsächlich tragischen erstmal Höhepunkt hatte, als ich erfuhr, dass mein guter Freund und der langjährige Rolling Stone-Autor Jan Wigger verstorben ist vor einigen Tagen in Hamburg. Ich kenne Jan oder kannte Jan, muss man ja mittlerweile leider sagen, seit 2001, als ich beim Rolling Stone anfing. Da war Jan schon einige Jahre beim Rolling Stone als Autor und schon so eine Art Legende, weil er ab und zu auch mal in Plattenbesprechungen von Arne Wielander auftauchte, als in seiner Rolle als Indie-Wigger. Also als ich ihn dann das erste Mal traf, war ich schon so ein bisschen in Ehrfurcht erstarrt, aber er war so interessiert an mir und an meinen kleinen Textchen, die ich bis dahin geschrieben habe, dass er erstmal mehr Fragen gestellt hat als ich. Und dann haben wir einen sehr schönen ersten Abend gemacht. Und dadurch, dass Jan sich für alle möglichen Dinge interessierte, von Black Metal bis zu obskuren 70er-Jahre-Songwritern, haben wir auch sofort irgendwie Sachen gefunden, die uns irgendwie so verbanden, und haben dann, glaube ich, sogar noch Television-Songs beziehungsweise Gitarren-Soli nachgesungen an diesem Abend, als wir etwas mehr getrunken hatten und uns dann am Ende nur noch in Zitaten von Thomas Bernhardt unterhalten, den wir beide damals sehr geliebt haben und den, glaube ich, Jan bis zum Schluss sehr geliebt hat. Und ja, und er war irgendwie immer eine Präsenz, auch später als Autor für Spiegel Online, als wir dann schon nach München gezogen waren und ich Jan, der ja in Hamburg wohnte, nicht mehr so oft gesehen habe, habe ich doch immer aus den Plattenkritiken auch so ein bisschen rauslesen können, sowohl Jans Persönlichkeit als auch das, was in seinem Leben vielleicht so passierte oder nicht passierte. Und die waren schon sehr besonders, diese Plattenkritiken. Also jenseits von Lester Banks habe ich solche doch sehr eigensinnigen und das Leben mit der Kunst verbindenden Kritiken selten oder, glaube ich, nie gelesen. Und ja, er war ein wichtiger Autor für den Rolling Stone und ein toller Freund und ein obsessiver Musikhörer und Leser von musikjournalistischen Texten. Und ja, das hat mich schon sehr getroffen. Ich habe auch gestern dann für meinen Newsletter gleich einen kleinen Nachruf geschrieben, noch unter Schock. Und der sollte eigentlich erst am Montag erscheinen, wenn die neue Folge meines Newsletters Rolling Stone Wohnzimmer online geht, die seltsamerweise auch noch gleich die Jubiläumsfolge ist, 50. Folge, und dann gleich mit so einer Nachricht. Aber wir haben uns jetzt entschieden, das doch schon online zu stellen. Also man kann es jetzt schon lesen.
Es tut mir leid für dich und für alle, die Jan Wigger kannten und seine Texte gelesen haben.
Ja, das war so meine Woche. Ich hoffe, du hattest bisher eine schönere Woche, lieber Jan.
Ja, meine Woche war sehr, sehr schön, muss ich sagen, und sehr, sehr aufregend. Also eine ganz besondere Begegnung hatte ich, ein ganz besonderes Interview, wie es selten passiert, weil ich nach Dresden gefahren bin. Also es war kein Zoom-Interview, es war kein Hotelzimmer-Interview, es war kein Café-Interview, sondern es war ein Theater-Garderoben-Interview mit dem großartigen Schauspieler Christian Friedel. Es ging aber gar nicht ums Theater bei dem Gespräch, sondern es ging um seinen neuen Film, The Zone of Interest heißt der kommt Ende Februar in die Kinos. Das ist ein britischer Film, sehr besonderer, ein sehr radikaler Film, würde ich sagen. Ich habe den letzte Woche gesehen und der hat mich völlig überwältigt und den halte ich für einen ganz, ganz, also für einen Meilenstein, soweit würde ich gehen. Und da spielt Christian Friedel Rudolf Höss, das war der Leiter des KZs Auschwitz, aber das ist kein Holocaust-Drama, wie man es sich vielleicht erwarten würde, wie es auch zu so einem eigenen Genre so ein bisschen geworden ist, so im Prestige-Kino. Es ist in seiner Form ein sehr ungewöhnlicher Film. Es ist ein sehr kalter Film, es ist ein sehr realistischer Film, ein sehr statischer Film. Und die Besonderheit dieses Films ist, oder eine der Besonderheiten ist, wir verlassen die Familienvilla von dem Rudolf Höss eigentlich so gut wie gar nicht. Also dieses Haus, diese stattliche Villa, die ist direkt neben dem KZ, also vor seiner Haustür sozusagen beginnt das Lager. Aber der Film bleibt bei diesem Familienleben. Und über diesen Film habe ich mit Christian Friedl gesprochen. Und wie der Zufall es wollte, war das dann an genau dem Nachmittag, wo die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben wurden, bei einer feierlichen Zeremonie in Los Angeles. Und Christian Friedl hat sich paar Chancen ausgerechnet für diesen Film und dann also auch nicht zu Unrecht, wie sich herausstellen sollte. Und wir haben dann beschlossen, spontan uns auf seinem Handy im Livestream die Verkündung der Oscar-Nominierungen anzuschauen. Und das war natürlich eine ganz besondere, eine ganz tolle Situation, dann mit einem Künstler da zu sitzen, der gerade so eine zentrale Rolle hatte in einem der großen Filme. Und dann jedes Mal, wenn The Zone of Interest fiel und insgesamt fiel der Name des Films fünfmal, also hat er natürlich gejubelt oder also meine journalistische Neutralität verletzend. Ich habe mitgejubelt und wir haben uns high-fived und haben uns über den Film gefreut und über die ja über diesen Zuspruch, den dieser wirklich sehr, sehr ungewöhnliche Film bekommt. Und ja, und The Zone of Interest wurde also auch in der Hauptkategorie als bester Film tatsächlich nominiert. Also wirklich eine ein ganz besonderer Moment im Leben von einem Schauspieler und natürlich ein Traum, den ganz, ganz viele haben und der sich für die wenigsten erfüllt, zumal in Deutschland. Das war dann wirklich ganz, ganz toll und ganz besonders, dann da mit in dieser Garderobe zu sein und ja, diesen Moment mitzuerleben.
Ja, Christian ist natürlich ein großartiger Schauspieler. Ich habe ihn auch, habe auch das Glück gehabt, ihn mal in Dresden erleben zu können, als er dort gespielt hat, zusammen auch mit seiner Band, die er noch eingebunden hat in eine Shakespeare-Inszenierung. Woods of Burnham heißt die Band. Das war schon sehr beeindruckend und auch in den Filmen, in denen ich ihn gesehen habe, das Weiße Band natürlich, auch ein großartiger Film, Elsa, einige tolle Filme. Und The Zone of Interest interessiert mich natürlich auch. Ich habe die Romanvorlage von Martin Amis gelesen vor einigen Jahren und war da schon sehr beeindruckt davon und hätte nicht gedacht, dass sich tatsächlich jemand traut, das auch so zu verfilmen, finde ich fantastisch. Bin sehr gespannt auf den Film, wie ich sowieso auf einige Filme gespannt bin, die bei den Oscars nominiert worden sind, weil ich nur ein paar davon gesehen habe. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du irgendwelche Überraschungen erlebt oder so oder irgendwelche Überraschungen gesehen, als du diese Nominierung dann live verfolgt hast?
Ja, das war natürlich auch total witzig dann in der Situation, weil Christian ja also ich habe das sozusagen als Filmfan und Nerd dann so begleitet und dann kommentiert und Christian hat das aus der, also mit dem Wissen und dem Insiderwissen sozusagen kommentiert, als jemand, der jetzt die letzten Wochen auch viel bei all diesen Preisen und bei diesen ganzen Veranstaltungen eben persönlich dabei war und dann eben auch so erzählt hat, ja, und die Emma Stone, die war auch richtig cool, die hat auch gesagt, das sei für sie der Film des Jahres, The Zone of Interest und so. Also es war dann wirklich eine sehr lustige Situation, dann halt ja diese Inneneinsicht neben mir sitzen zu haben und das dann selbst so als Filmnerd zu kommentieren. Ich würde erstmal so allgemein sagen, grundsätzlich, also ich habe das Gefühl, das ist der stärkste Jahrgang seit vielen Jahren. Also wenn ich nur mal, also The Zone of Interest habe ich schon darüber gesprochen, wie toll ich den finde. Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese ist, finde ich, ein ganz großartiger Film. Ich fand Barbie auch sehr besonders und sehr ungewöhnlich und sehr auf seine Weise auch sehr experimentell und finde es sehr schön, dass dieser Film berücksichtigt wurde. Oppenheimer hat mir persönlich also auch ganz gut gefallen. Ich bin da nicht ganz so enthusiastisch wie viele andere, aber gleichzeitig finde ich es halt auch total schön, dass dieser Film, der ja also ein dreistündiger Film über einen Physiker, der dann sehr dicht und historisch mit ganz vielen Verwicklungen und Verweisen spielt, also dass dieser Film einer der kommerziell erfolgreichsten Filme des Jahres wurde und dass dieser Film jetzt auch bei den Oscars so honoriert wird und mit 13 Nominierungen bedacht wurde, das ja finde ich schon gut und zeigt nochmal, was für ein starkes Filmjahr das war.
Das Politikum war aber ja, glaube ich, bei den Oscar-Nominierungen der Film Barbie, wenn ich das richtig gesehen habe. Greta Gerwig nicht nominiert als beste Regisseurin, ebenso nicht nominiert die Hauptdarstellerin, Margot Robbie nicht nominiert als und dafür aber nominiert Ryan Gosling als Ken. Quasi die Umkehrung der Verhältnisse, nachdem in Barbie die Verhältnisse umgekehrt wurden. Also ja, die gerade Rückung des Patriarchats hat hier stattgefunden. Ich habe den Film ja nicht gesehen, aber wie siehst du das?
also etwas, was so ein bisschen untergeht, ist ja, dass Barbie als bester Film nominiert ist und Margot Robbie als Produzentin eben in der Kategorie bester Film. Also man könnte sagen, was könnte denn mehr ein feministischer Triumph sein, als dass sie als Produzentin dieses Films in der wichtigsten aller Kategorien nominiert ist. Und das ja auch völlig zu Recht. Das war ja, das muss ja eine unfassbare Arbeit gewesen sein, dieses sehr ungewöhnliche Projekt durchzubringen mit all dieser kommerziellen, mit all diesem kommerziellen Gewicht und diesen Verwicklungen, die es mit sich gebracht hat. Deswegen finde ich, also das ist ein etwas, was man nicht unter den Tisch fallen lassen sollte und was schon eine sehr entscheidende Information auch ist. Ich finde es auch schade, dass weder Margot Robbie noch Greta Gerwig nominiert sind. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass der Film eine Komödie ist und dass Komödien immer unterschätzt werden oder immer als weniger künstlerisch und was Prestige angeht wertvoll gelten, und dass sie da auch ein bisschen Pech hatten. Ich meine, ich habe es vorhin gesagt, es ist ein sehr, sehr starkes Jahr. Ich wüsste nicht, wen hätte man austauschen sollen für Greta Gerwig zum Beispiel? Hätte man Justine Triet austauschen sollen, die französische Regisseurin von Anatomie eines Falls, die Goldene Palme gewonnen hatte? Hätte man Scorsese austauschen sollen? Also es ist ja auch Alexander Payne nicht nominiert worden zum Beispiel für The Holdovers. Es war ein sehr, sehr starkes Jahr.
Gab es irgendwelche Filme, von denen du glaubst, sie hätten sich mehr ausgerechnet, als sie dann bekommen haben? Napoleon zum Beispiel vielleicht?
Ja, also ich glaube, Napoleon war jetzt schon, also seit der Film rausgekommen ist, war eigentlich schlagartig nicht mehr im Gespräch für irgendwelche Preise. Da glaube ich, waren sich dann alle ziemlich einig. Es gibt also einen etwas kleineren Film, den aber viele eigentlich auf dem Zettel hatten für die Oscars. All of Us Strangers heißt der, auch ein britischer Film. Ein Drama über einen schwulen Mann oder eine Beziehung. Ein Paar von Paul Mescal und Andrew Scott gespielt. Und der hat jetzt auch sehr die Runde gemacht, die letzten Monate, dieser Film. Und der wird von vielen sehr, sehr geliebt. Und da waren jetzt, glaube ich, schon wirklich einige überrascht, dass dieser Film gar nicht nominiert wurde, in keiner einzigen Kategorie.
Ich freue mich ja sehr, dass Robbie Robertson für Killing of the Flower Moon nominiert worden ist, also posthum quasi für die beste Filmmusik. Das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Da freue ich mich sehr. Der hat ja schon oft mit Scorsese zusammengearbeitet. Und ich habe tatsächlich den Soundtrack schon gehört, bevor ich den Film gesehen habe, und war tatsächlich auch da schon durchaus beeindruckt, muss ich sagen.
Ja, es geht mir genauso. Es hat mich auch sehr gefreut. Das ist auch ein ganz, ganz besonderer Soundtrack. Auch Killers of the Flower Moon, was mich sehr freut, dass Lily Gladstone für diesen Film, die Schauspielerin, so viel Zuspruch bekommt und ja auch die absolute Favoritin ist für ihre Kategorie der besten Hauptdarstellerin. Und das war auch wirklich eine Darbietung von so einer Aura, von so einer Ausstrahlung, so einem Charisma auch, also wirklich sowas, so eine magische Qualität, die man halt nur bei ganz besonderen Filmstars so erleben kann. Und da hoffe ich sehr, dass sie jetzt eine große Karriere vor sich hat. Das war ja so ihr erster wirklich richtig großer Film, kann man sagen.
Wo wir dabei sind, wo wir uns drüber freuen, muss ich ja noch sagen, eine sehr schöne Geschichte finde ich auch, dass Wim Wenders nominiert ist der Kategorie Bester internationaler Film. Und zwar ging er für Japan ins Rennen mit dem Film Perfect Days. Und ich finde es so irre, dieser Mann, der immer fasziniert war von der amerikanischen Kultur und Sehnsuchtsfilme nach der amerikanischen Landschaft gemacht hat, dann irgendwann rübergegangen ist, am Hollywood-System gescheitert ist, zurück nach Deutschland ist und dann in Japan einen Film macht, um dann doch wieder in Hollywood anzukommen und für die Oscars nominiert worden zu werden, finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und das gönne ich ihm sehr, muss ich sagen.
Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von The Smile, Wall of Ice.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
The Smile ist die Band von Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead mit dem Drummer Tom Skinner. Thom Yorke und Johnny Greenwood kennen sich seit fast 40 Jahren. Das ist wirklich unglaublich, wenn man sich das so vorstellt. Also seit Teenager-Tagen sind die beiden kreative Partner und Freunde. 1985 haben sie eine Band namens On a Friday gegründet mit ihren Mitschülern. Und aus dieser Band wurde dann natürlich Radiohead. Eine Band, die von vielen für die Beatles unserer Zeit gehalten wird, nicht von Mike, wie er gerade mit einem schockierten Gesichtsausdruck kommuniziert hat. Eine Band, die im Laufe ihres Bestehens, das kann man wirklich sagen, immer wieder die Vorstellung dessen erweitert hat, was eine Rockband sein kann, die klassische Bandinstrumentierung, Drums, Bass, Gitarrengesang mit elektronischen, orchestralen, klassischen und Jazzformen verbunden hat, in ständigen Stilwechseln und einer Experimentierfreude und einer Offenheit, wie sie nur wenige Bands dieser Größenordnung zeigen. Immer auch begleitet von dem Produzenten Nigel Godrich, so ein bisschen der George Martin der Band, wenn man in den Beatles vergleichend bleiben möchte. Das letzte Album von Radiohead ist schon 8 Jahre her, A Moon-Shaped Pool von 2016. Das war ein sehr unheimliches, stimmungsvolles, sehr orchestrales Album. Und seit diesen 8 Jahren hat es kein neues Radiohead-Album gegeben, aber die Musiker der Band sind alle sehr umtriebig geblieben. Verschiedenste Solo-Projekte, Filmmusiken von Johnny Greenwood, vor allem für Paul Thomas Anderson, klassische Musik, Remixe und eben jetzt die Band The Smile, die Thom Yorke und Johnny Greenwood, ich sagte es schon, mit dem Drummer Tom Skinner gegründet haben. Deren erstes Album erschien vor 2 Jahren, A Light for Attracting Attention heißt es. Und das wurde von vielen wie eine ziemlich natürliche Weiterentwicklung des Radiohead-Sounds eigentlich empfunden. Man hört, dass der Drummer Tom Skinner sein Jazz-Hintergrund mitbringt. Das swingt alles sehr, das ist auch alles sehr ungewöhnlich und vertrackt in den Takten. Es hat etwas sehr kryptisches, geheimnisvolles, aber dabei sehr rhythmisches, auch psychedelisches. Und ja, vielleicht, ich hatte mich so gefragt, ob jetzt Thom Yorke und Johnny Greenwood, die ja auch immer, also in meiner Vorstellung immer auch so der Kern von Radiohead waren, ob die sich eigentlich in erster Linie auch so von dem ganzen Ballast lossagen wollten, der mit dieser großen Band Radiohead nach diesen Jahrzehnten einherging. Also vielleicht ist es auch einfach ein Ablegen dieses Gewichts und dieser Geschichte und jetzt sind sie The Smile. Und das ist kein Nebenprojekt oder so, sondern das ist wirklich das, was sie jetzt machen. Mike, bevor wir auf das neue Album kommen, wie ist so deine Geschichte mit Radiohead? Also ich ahne es schon, dass du Beatles-Vergleiche nicht gültig findest. Was hältst du von der Band grundsätzlich und was hältst du von The Smile?
Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist schwierig. Ich habe Radiohead nie besonders geschätzt. Ich war schon kein Britpop-Fan und als dann auf einmal der Britpop ins Elegische kippte, oder manche würden auch sagen ins Weinerliche, dann hat es mir gar nicht mehr gefallen. Das war dann so die zweite Generation, wobei ja eigentlich Radiohead eigentlich eher so fast grungig angefangen haben mit Pablo Honey, aber dann eben auch sehr elegisch wurden. Das hat mir nie so richtig zugesagt. Ich fand das schon immer gut und ich fand interessant, dass die sich weiterentwickelt haben. Und das ist ja vielleicht das, was man dann mit Beatles meint, dass man nicht auf der Stelle bleibt, sondern sich als Band weiterentwickelt, experimentiert, das Studio als Instrument benutzt, bla bla bla. Aber was mir immer fehlte bei Radiohead war der Witz. Ich mag eigentlich am liebsten Musik und Musiker, die so einen gewissen Witz haben. Und es gibt 2 Bands, die das nicht haben, nämlich die Roger Waters, Pink Floyd und Radiohead. Deswegen nervt mich das ab und zu. Ich finde trotzdem, dass das gute Musiker sind. Ich finde, die machen manchmal interessante Sachen. Seit ich The Smile kenne, habe ich aber auch gemerkt, dass das, was du eben sagtest, dass du glaubst, der Kern von Radiohead seien Thom Yorke und Johnny Greenwood, dass ich das total anders sehe. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich bin vor allem Fan der Rhythmusgruppe von Radiohead. Deswegen ist mein Lieblingsalbum von Radiohead auch das von vielen nicht so besonders geschätzte Album King of Limbs von 2011, das eher elektronisch ist, das eher weniger elegisch ist, das sehr rhythmisch ist und was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt. Und ich finde auch tatsächlich die Soloplatten von Philip Selway, dem Schlagzeuger, ziemlich gut, bin ich teilweise Fan von. Und ich habe das Gefühl, auch wenn ich auch Fan von Tom Skinner bin als Jazz-Schlagzeuger, dass der hier so ein bisschen untergebuttert wird und dass tatsächlich die Songs auf dem ersten Album, aber noch mehr jetzt auf dem neuen Album, weniger vertrackt sind, weniger nervös als das, was Radiohead gemacht hat, sondern dass die eher so ein bisschen mehr fließen sogar. Die haben vielleicht mehr Swing, aber die haben dieses, was dann an Radiohead vielleicht dann doch das Interessanteste ist, diese Wendung, diese rhythmischen Wendungen und dieses etwas Nervöse oder nervös Machende, das fehlt denen für mich so ein bisschen. Und deswegen bin ich jetzt auch kein so richtig großer The Smile-Fan, obwohl ich auch da sehr viele Qualitäten sehe und sehr viele Sachen sehe, die ich eigentlich mag.
Ja, ich finde interessant, dass du von Nervosität sprichst, weil ich das mir auch notiert hatte, gerade als Charakteristikum von Radiohead, was The Smile nicht oder was sie weniger haben und was sie zumal auch auf dieser neuen Platte Wall of Eyes weniger haben. Denn das hat mich sehr überrascht, als ich dieses neue Album gehört habe, wie entspannt das über weite Strecken ist. Also so ging es mir zumindest. Ich finde, das ist ein sehr stimmungsvolles, aber anders als Radiohead stimmungsvoll, wo es dann eine Angst- und Paranoia-getriebene Stimmung häufig war. Ist natürlich auch vereinfachend, aber um das so grob zu umreißen. Und hier fand ich, ist es eher ein vibendes Album. Es ist ja auch vielleicht auch im Gegensatz zu Radiohead keine Studioplatte, zumindest nicht in der Ausprägung, wie es bei Radiohead zuletzt der Fall war, sondern auch irgendwie eine Live-Platte. Also da passiert ganz viel auf diesem Album und auch ganz viel, was man nicht als Trio in einem Proberaum erschaffen könnte. Aber trotzdem finde ich, hat dieses Album etwas sehr Organisches, etwas sehr auch so in sich, also in seinen Sounds Harmonisches. Es hat einen Bandklang, finde ich. Thom Yorke ist ja hier als Sänger auf eine Weise präsent oder auch direkt präsent, habe ich das Gefühl, wie er das bei Radiohead selten ist. Also, dass das so ohne oder mit sehr wenig Verfremdung eigentlich gearbeitet wird und man seine Stimme manchmal so nah und so warm auch hört und auch mit so einer Ruhe hört, wie es sehr ungewöhnlich ist für ihn, finde ich.
Das stimmt, bei Radiohead ist die Stimme Teil der Textur, ne? Da hat man das Gefühl, das ist also ein Instrument zwischen gleichberechtigt mit allen anderen Instrumenten. Das hier ist es ein bisschen mehr nach vorne gemischt. Und er hat auch teilweise, singt er auch auf eine Art und Weise, was mir dann gut gefällt, die weniger elegisch ist, als er das bei Radiohead meistens tut. Das hat mir zum Beispiel an einigen Stellen gut gefallen. An einer Stelle klingt er fast wie Ray Davis, aber darunter liegt dann ein King Crimson-artiges Riff oder so und dann klingt es eben doch nicht mehr wie Ray Davis. Aber es hat sowas, so eine Britishness, die ich irgendwie sehr mochte. Das ist Under the Pillows, heißt das Stück, eins meiner Lieblingsstücke auf der Platte. Dass das so als Moodpiece rüberkommt, liegt natürlich auch daran, dass sie quasi mit den langsamsten Stücken beginnen. Ne? Also stimmt. Wall of Ice und Teleharmonic sind eigentlich beide Stücke, die so klingen, wie Radiohead klingen würde, wenn man die Rhythmusgruppe weglöscht oder ersetzt eben. Also das sind sehr Radiohead-eske Stücke auf ihre Art. Danach wird das so ein bisschen aufgemischt, habe ich so das Gefühl. Und dann beginnt eigentlich für mich die Phase der Stücke, die ich am liebsten mag auf der Platte. Also Read the Room hat so ein Crimson-artiges Riff und der Gesang hat schon fast, er ist auch so ein bisschen rotziger, als er das bei Radiohead meistens ist. Und dann Under the Pillows, was ich schon erwähnte, dann wird es fast Beatlesque oder ich würde eher sagen Damon Albarn-esque, aber Friend of a Friend. Und das sind schon die Momente, die mich tatsächlich am meisten packen. Und immer wenn ich diese Platte gehört habe, habe ich so nach den ersten, also wenn ich angefangen habe zu hören und gedacht habe, so, ich höre jetzt mal ganz genau hin, hatte ich so bei der Mitte des zweiten Stücks keine Lust mehr hinzuhören und habe dann was anderes gemacht und das nur noch so nebenbei gehört. Und dann hat es mich meistens an Passagen im dritten, vierten oder fünften Lied hat es mich dann gepackt und habe gedacht, was ist das denn nochmal? Ach ja, The Smile, ich höre gerade The Smile. Gar nicht so schlecht. Es ist tatsächlich ein Album, das Momente hat, die ich sehr mag, und aber kein Album, das mich so von vorne bis hinten packt, was es vielleicht auch nicht soll. Vielleicht ist das auch gerade so die Idee, so smooth reinzukommen und das erstmal so laufen zu lassen und dann den majestätischsten und größten Song Bending Hectic dann so als vorletzten abzuspielen. So vorletzter Song ist meistens der schlechteste der Platte, kann man hier nicht sagen. Das finde ich ist ein Song, der oder ein Stück, ein Track, den ich sehr mag und den ich tatsächlich für einen der Höhepunkte der Platte halte. Und am Ende gibt es noch so eine Art auf dem Klavier gespielten Folksong, der mich an Bill Fay oder so erinnert, der auch irgendwie out of character zu sein scheint für Thom Yorke und auch für Johnny Greenwood, der aber irgendwie gerade deswegen so besonders für mich ist. Also ich finde tatsächlich, dass die Platte so ein leichtes Ungleichgewicht hat und dass sie mit den für mich am wenigsten interessanten Stücken beginnt.
Ja, es geht mir anders. Also ich muss sagen, ich liebe das Album sehr. Ich habe das mit großer Begeisterung immer und immer wieder gehört und auch immer größer werdender Begeisterung. Du hast Bending Hectic, den vorletzten Song, hervorgehoben. Den finde ich auch ganz toll. Und da, also finde ich auch, dass Johnny Greenwood für mich irgendwie der so most valuable player auf diesem Album ist. Also was er auf diesem Song Bending Hectic anstellt mit seiner Gitarre, finde ich wirklich erstaunlich. Also das sind so, also er bewegt sich da irgendwie so zwischen den Noten, habe ich das Gefühl, also mit so westlichen Begriffen gedacht. Also als würde die Gitarre stimmen beim Spielen und er lässt so leiernde Zwischentöne zu, die viele andere Musiker versuchen würden zu vermeiden oder dann würden sie nochmal aufnehmen oder so, dann wäre das irgendwie falsch. Und ich habe das Gefühl, er sucht gerade diese in Anführungszeichen falschen Töne und will mit denen arbeiten und will die in ein musikalisches Werk aufnehmen sozusagen, indem sie sich dann verbinden und vermischen mit allem und Sinn ergeben oder Form geben sozusagen. Das finde ich auch bei dem anderen Song, den du hervorgehoben hast, Under the Pillows, ganz toll. Also da gibt es auch so einen Gitarren-Arpeggio. Vielleicht ist es gar keine Gitarre, vielleicht ist es irgendwie ein anderes elektrifiziertes Saiteninstrument. Es hat mich auch einen super perkussiven Sound, als würde er seine Gitarre irgendwie sehr energisch zupfen oder fast so schlagen und dann kommen da die Noten raus. Also das fand ich, also das waren so Sounds, die ich nicht, also wo mir kein Referenzpunkt eingefallen wäre oder so, wo ich einfach gedacht hätte, das ist etwas ganz Neues, das ist etwas ganz Originelles, was ich da höre und es begeistert mich sehr.
Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass Nigel Godrich dieses Mal nicht produziert. Ich weiß nicht, inwieweit das wichtig ist, weil Sam Patz Davis, der produziert, ja immer schon so der Toningenieur war. Ne? Also der hat ja, glaube ich, immer schon mit Godrich auch zusammengearbeitet oder auf relativ vielen Radiohead-Platten zusammengearbeitet. Also es ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Vielleicht war es einfach so, dass Godrich keine Zeit hatte und gesagt hat, arbeitet doch mit meinem Toningenieur, oder ob das eine bewusste Entscheidung war, die vielleicht dazu geführt hat, dass so einige Filter, die Godrich immer so einbaut und die das Ganze noch smoother und atmosphärischer klingen lassen, so ein bisschen weg sind und es so ein bisschen mehr so einen organischen Sound hat, als Radiohead das hat. Ne?
Das wäre auch meine Vermutung, dass dieser organische Sound, dass dieser Raumklang oder so ein, ja, dieser auch warme Band-Sound, den es ja auch bei einigen Tracks wirklich gibt, das ist keiner, den ich jetzt mit Nigel Godrich, zumindest was seine Radiohead-Arbeiten angeht, verbinden würde.
Godrich hat immer so was Schwebendes und das hier hat das nicht. Das hat so ein bisschen, ist muskulöse, vielleicht sogar ein bisschen erdig an manchen Stellen. Das finde ich irgendwie ganz, ganz gut tatsächlich, ja.
Wie viele Sterne gibst du The Smile?
Ich gebe The Smile mit etwas gutem Willen 3,5 Sterne.
Oh, wow. Ich hätte gedacht, du bist mindestens bei 4. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das dachte, denn eigentlich warst du ja schon eher zurückhaltend. Aber vielleicht ist es nur meine Begeisterung, die ich da auf dich projiziert habe, weil ich gebe dem 4,5 Sterne. Das ist für mich wirklich ein tolles, tolles Album. Es gibt einen Track, I Quit heißt der, dem ich nicht so viel abgewinnen konnte. Der ist auf Platz 6. Es sind ja auch nur 8 Tracks, also es ist auch kein irgendwie sich, also so weit ausbreitendes Album, und das ist ein sehr gut hörbares, also auch in einer Sitzung ein sehr gut hörbares, finde ich immer, also für mich immer überraschendes, immer interessantes Album.
Ja, ich gehe jetzt wieder nach Hause Talk Talk hören und dann sprechen wir beim nächsten Mal über was Schönes.
Ja, ich bin gespannt von euch zu hören, was ihr zu The Smile sagt, info@janjekal.de oder bei Twitter oder bei Insta. Bin gespannt von euch zu hören. Abonniert diesen Podcast, gebt uns 5 Sterne, schreibt eine Rezension. Ihr könnt auch die Playlist Rolling Stone Weekly bei Spotify abonnieren. Da werden wir dann unsere Lieblingstracks von dem The Smile Album aufnehmen. Nächste Woche kehrt Birgit wieder zurück und wir sprechen über das Debütalbum der jungen, sehr gehypten Band The Last Dinner Party. Freue ich mich schon sehr drauf. Vielen Dank, lieber Mike, dass du heute hier warst.
Ich danke auch. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.